Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
DRS 2 Reflexe. Bundesrat Moritz Leuenberger gilt über die Zunft der Politik hinaus als interessanter Redner. Seine neuesten Reden hat er eben in seinem Buch publiziert mit dem Titel «Lügen, List und Leidenschaft – ein Plädoyer für die Politik». Und im Dezember nun tritt er mit seinem Buch in Bern, Basel und Zofingen auf und im Januar dann auch in Frauenfeld. Gestern startete Moritz Leuenberger seine Tournee in Zürich im Theater am Neumarkt. Der Bundesrat traf sich da mit dem Schriftsteller Urs Widmer zum Gespräch. Der neue Sender DRS4, News, übertrug dieses Gespräch, das meine Kollegin Kathi Flaviano moderierte, gestern live. Wir von DRS2 bieten Ihnen heute Auszüge des Gesprächs in einem Mitschnitt. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Buri. Woher kennen sich Moritz Leuenberger und Urs Widmer und warum gilt Bundesrat Leuenberger nicht nur als urban, sondern auch als humorvoll? Das waren die ersten Fragen von Kathi Flaviano an die beiden Gäste.
Also, dass ich ein Städter bin, kann ich bezeugen, dass die Vorliebe für den Humor, da habe ich schon Zweifel, weil auch heute nach 12 Jahren Bundesrat, nach jeder Rede kommen die Leute nachher zu mir und sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass sie Humor haben. Und von daher nehme ich an, mein Markenzeichen sei doch ein anderes.
Sie kennen ihn ja ein bisschen, sehen Sie das auch so, oder? Woher könnte das liegen, dass er als nicht so humorvoll wahrgenommen wird?
Ja, über den Humor von Moritz möchte ich mich jetzt nicht aus. Ich finde seine Reden, die ja jetzt in diesem Buch vorliegen, auch außerordentlich komisch. Der Höhepunkt ist die Cicero-Rede über Gottschalk. Da lacht man auch beim Lesen sehr heftig. Aber sonst ist es ja ein bisschen ein Gerücht, dass wir jeden Abend miteinander Nacht essen. Das ist nicht der Fall. Wir mögen uns, glaube ich, wir schätzen uns, aber wir kennen uns nicht besonders gut.
Aber schon länger.
Also wir benutzen dieselbe Tramhaltestelle.
Ja.
Eine Zufallsbekanntschaft im Tram in dem Fall.
Ja, bei Huber und beim Tram, ja.
Gut. Wir sind hier im Theater und da drängt sich ein Zitat, ein Klassiker auf Shakespeare, nicht? The world is a stage und so weiter. Alle haben ihren Auf- und Abtritt, alle spielen verschiedene Rollen. In welcher Rolle sitzen Sie hier heute, Herr Widmer?
Nun, ich bin Schriftsteller natürlich und mir war und ist immer noch ein bisschen mulmig vor diesem Gespräch, weil ich Angst habe, dass ich sozusagen in die Rolle eines Politikfachmanns rutschen könnte, der ich nicht im geringsten bin. Natürlich als Staatsbürger und ganz allgemein empfinde ich mich politisch, lebe Politik mit, betrachte sie, aber ich bin kein Politiker, das ist sein Job.
Und Sie sind kein Schriftsteller oder vielleicht doch bald?
Nein, ich bin kein Schriftsteller. Ich muss das auch immer wieder betonen. Es wird jedes Mal, wenn ich ein Buch herausgegeben habe, also so viel ist das nicht, das ist das dritte, aber es wird dann immer gefragt, wollen Sie demnächst Schriftsteller werden? Und da muss ich einfach betonen, was ich hier mache, ist etwas völlig anderes. Ich denke über meine eigene Rolle nach. Ich weiß auch, dass es viele Fragen gibt von Leuten, was ist denn eigentlich Politik, was macht er denn eigentlich, was geht in seinem Inneren vor. Ich versuche das in diesem Buch zu beschreiben, aber damit bin ich natürlich kein fantasievoller Schriftsteller, der einen Roman schreibt, sondern ich beschreibe nur meine eigene Arbeit und damit bin ich also wirklich noch kein Literat.
Sie haben gesagt, Sie denken, Sie reflektieren Ihre eigene Rolle. Und ich habe ja Urs Widmer nach seiner Rolle heute gefragt. Welche Rolle ist Ihre heute hier?
Schon die, dass ich einerseits im Publikum, ich hoffe, wir haben vielleicht nachher noch eine kleine Diskussion oder gegenüber Urs Widmer darzulegen versuche, worin meine eigene Rolle denn eigentlich besteht. Weil sie wird ja oft als etwas sehr Formales, Statisches vorgenommen, also man glaubt, das ist jemand, der sitzt einfach hinter seinen Dossiers und entscheidet dann und was in einer Bundesratssitzung passiert und was nicht, da herrschen die wildesten Fantasien. Also insofern, zum Teil zu Recht, Insofern versuche ich, da Rede und Antwort zu stehen und auch gleichzeitig mich selber zu fragen, was mache ich eigentlich?
In welchen Punkten heißt es zu Recht, was da immer hinter verschlossenen Türen sein mag?
Das ist jetzt, jeder hat jetzt, darf seiner eigenen Fantasie nachgehen und sie ausleben. Oder?
Er erzählt ja. Ihnen auch nichts davon, ich könnte Sie nicht fragen.
Sie können mich schon fragen, aber er erzählt nichts nach davon. Aber ich habe ja Fantasie, ich kann mir das schon ausmalen. Ich versuche es ja nur als zuzuweilen. Ich stelle mir einen Bundesrat immer als einen vor, der um 6.15 Uhr aufsteht, um 6.30 Uhr um den Häuserblock joggt und um 7.00 Uhr spätestens die erste Sitzung einberuft, wo er dann seine untergebenen Beamten zusammenscheißt. Aber vermutlich ist es nicht ganz so. Vielleicht ist es sogar nicht mal so stressig, wie ich das immer fantasiere. Ich stelle mir den Beruf eines Ministers etwas ungeheuer Anstrengendes vor.
Und bis aufs Joggen stimmt das in etwa?
Also, dass man mit der Arbeit früh beginnt, das kommt eigentlich aus der Landwirtschaft, oder in dem vor allem viele Parlamentarier beweisen, dass sie zu Hause Bauern sind und schon um 5 Uhr die Kühe melken gehen. Von daher gibt es im Bundeshaus tatsächlich sehr früh Sitzungen. Aber da ich ja als urbaner Bundesrat gewählt wurde, konnte ich Arbeitsbeginn 8.15 Uhr einführen.
Immer noch hart.
Für den Künstler ist das natürlich jenseitig. Ne?
Ich bin ein gnadenloser Langschläfer. Und mein Arbeitstag beginnt etwa gegen Mittag. Und dann allerdings kann er sich hinziehen. Ich weiß ja nicht mal richtig, ob ich arbeite. Manchmal habe ich das Gefühl, ich arbeite gar nicht und dann bestätigen mir plötzlich alle Leute, dass ich sehr, sehr, sehr fleißig sei und sehr, sehr vieles tue. Mag wohl stimmen, ich erlebe es nicht als Arbeit. Arbeit ist für mich etwas, was mit einem Termin zusammenhängt, wo ich nicht hin will und wo ich sozusagen ein bisschen fremdbestimmt bin.
Sie sind freiwillig hier?
Ich bin freiwillig hier, ja.
Die Gedanken sind frei und als Schriftsteller darf man die Gedanken vermutlich auch so formulieren, wie man möchte. Sie dürfen fast alles sagen oder nicht? Diese Narrenfreiheit müsste sie doch haben.
Das ist das eine. Das Wort Narrenfreiheit mag ich deshalb nicht, weil ich mich nicht als Narr sehe. Auch nicht als Hofnarr irgendeiner Macht. Ich sehe mich natürlich durchaus als Staatsbürger. Nur ist die Rolle der Literatur eine ganz andere als die Rolle der Politik. In der Politik, in der Literatur gibt es andere Zwänge. Vor allen Dingen hat die Literatur das Schöne, dass sie Vorgänge simulieren darf. Sie muss also nicht eine Moral vertreten im Sinne einer nachlebensbaren Norm, sondern sie kann im Gegenteil austesten, wo sind unsere Grenzen und wo sind unsere Schattenseiten, wo ist das Dreckige an uns, wo ist das Schmutzige. Und Simulationsraum sage ich deshalb, weil die Literatur eben durchaus den König umbringen darf, die Mutter umbringen darf, den Vater umbringen darf. Während wir das lesen, genießen wir das sogar. Erstens wird ein Stellvertreter umgebracht, nicht wir. Und zweitens, wenn wir das Buch zumachen, sind alle noch am Leben. Es war nur ein Probelauf. Und diese Probeläufe sind manchmal für die Hygiene des Menschen unerlässlich und sehr, 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 sehr gesund. Sie werden die ganze Weltliteratur keine einzige vorbildliche Figur finden oder vielleicht fünf. Macbeth und Hamlet sind nicht vorbildlich, sondern sie sind unter ganz furchtbaren Spannungen oder im Falle von Macbeth sogar furchtbare Verbrecher. Im realen Leben, im wirklichen Leben, das, was die Politik organisiert, ist das eben nicht so und soll auch nicht so sein.
In der Rolle als Bundesrat, die Sie vermutlich nur an wenigen Orten ablegen können, werden Ihre Worte eigentlich immer ein bisschen auf die Goldwaage gelegt. Wie oft können Sie eigentlich noch so reden, wie Ihnen der Schnabel gewachsen ist?
Also das ist eine große Einschränkung. Ich würde aber so sagen, es ist nicht wahr, ein Wort kann unglaublich viel bewirken. Worte haben einen Einfluss und die Worte eines Bundesrates, ich muss das sagen, haben den größeren Stellenwert als die Worte eines Leserbriefschreibers. Also das soll jetzt nicht überheblich klingen, sondern es gehört ein bisschen zur eigenen Verantwortung, dass man weiß, was man mit Worten bewirken kann. Ich bin Medienminister. Ich sage jetzt einfach ein Beispiel. Es gibt Fernsehsendungen, die finde ich grauenerregend, oder? Aber ich bin hier beschränkt, das öffentlich zu sagen, weil ich als Medienminister mich in die Gestaltungsfreiheit des Fernsehens nicht einmischen soll. Ich soll mich da beschränken. Oder ich finde vielleicht eine bestimmte Person am Fernsehen vielleicht nicht so gut, oder? Aber da können andere, können da frisch von der Leber das sagen. Würde ich das sagen, wäre es fast ein nicht ein Todesurteil, aber ein Berufsverbot für diese Person. Das heißt, meine persönlichen Gefühle oder so, die muss ich hier zurückstecken, weil meine Worte zu viel Wirkung haben.
Und das gilt auch für den Blog, den Sie schreiben, auf jeden Fall.
Das ist auch sehr interessant. Es gibt dann verschiedene Gefäße, wo man verschieden weit geht. Ich habe jetzt also kommunikativ, es gibt die Rede im Parlament, es gibt Artikel, es gibt das Interview. Und ich beobachte an mir selbst, dass ich im Blog wesentlich weiter gehe als zum Beispiel in einem Interview. Also ich brauche eine andere Sprache, sie ist etwas legerer, ich erzähle sehr vieles von mir persönlich, aber auch diesen Blog lasse ich in meinem Stab zunächst wandern und da kommen x warnende, Achtung, das könnte man so verstehen, zack, und dann schreibt man wieder etwas zurück. Ja, aber ich gehe etwas weiter als sonst.
Ihr Buch heißt Lüge, List und Leidenschaft. Was vom bisher Gesagten ist gelogen?
Also Lügen heißt ja bewusst die Unwahrheit sagen, oder? Und das ist mir immerhin gelungen in diesen 10 Minuten, das jetzt noch.
Sie sind auch eine ehrliche Haut.
Ich weiß nicht, ob ich eine ehrliche Haut bin. Da sind wir wieder bei so sehr einfachen Moralvorstellungen. Schriftsteller sind nicht ehrliche Leute heute in der Regel. Ich versuche natürlich schon so etwas zu sein, aber das sind alles Kriterien, die eigentlich mit meiner eigentlichen Arbeit wenig zu tun haben. Man schreibt nicht, um eine ehrliche Haut zu sein.
Sondern.
Mindestens ich, aber ich glaube, die Literatur generell bewegt sich sozusagen in einem vorbegrifflichen Bereich, in einem metaphorischen Bereich. Also da, wo die Begriffe noch nicht definiert sind und wo das Ganze, unser ganzes Lebensempfinden noch sehr vermischt ist. Die Literatur ist immer mit der Ambivalenz des Menschen beschäftigt, mit der Tatsache, dass in jedem Weiß auch ein Schwarz ist und das gibt dann ein Grau und dass kein Mensch gut ist und kein Mensch böse ist, sondern jeder Mensch ist eine Mischform davon. Und da fehlen uns in der Regel die genauen Begriffe einer Wissenschaft zum Beispiel. Die Wissenschaft zielt auf den Begriff, das heißt auf die Eindeutigkeit. Literatur zielt immer auf die Mehrdeutigkeit. Und ich glaube, und sie ist immer erzählend. Wir erzählen die Welt. Und das ist etwas anderes, als die Welt begrifflich zu definieren oder in deinem Falle klare Entscheidungen zu fällen. Das ist alles in diesem metaphorischen Bereich bleibt das und das soll auch so sein. Das ist die Qualität der Literatur, nicht ihr Defizit. Sie ist keine Wissenschaft und sie ist keine Politik.
Sie schreiben unter anderem, weil Sie müssen, weil Sie zu reden vielleicht gezwungen werden. Aber warum schreiben Sie auch noch Bücher?
Also dieses Buch hier war mir ein Anliegen. Erstens deswegen, weil ich im Blogverkehr, im Mailverkehr sehr viele direkte Kontakte, insbesondere mit Jugendlichen, die sich für die Politik interessieren, pflege und die mir mitunter Fragen gestellt haben, die mich wirklich auch aufgerüttelt haben. Ganz einfache Fragen zum Teil. Eben also ein Jungparlamentarier in einem Gemeindeparlament, der sagt, ich kann mich ja gar nicht durchsetzen. Für was mache ich das? Ich sitze in ein paar langweiligen Kommissionen. Ist das jetzt die Politik, von der ich geträumt habe? Oder, was mich sehr berührt hat, mal eine 17-jährige Gymnasiastin, kommt im Buch vor, die mir geschrieben hat, wie halten Sie es auch nur aus, ständig Kompromisse machen zu müssen? Und sie hat bei mir, ich hab's beschrieben, oder richtig verkrustete Wunden aufgerissen. Und ich habe mit ihr dann direkt kommuniziert, habe aber diesen Wechsel und diese Überlegungen eigentlich in Buchform präsentieren wollen, weil ich weiß, es gibt noch sehr viele andere Leute, die interessieren sich dafür. Das war das eine. Das andere war die stetige Wiederholung, die Politik sei ein Schmutzgeschäft und dort werde ja nur gelogen, das sagt man am Stammtisch, aber das sagen auch Wissenschaftler und Professoren. Und als ich in einem Buch von Peter Vonmatt, das mir wirklich sehr gefällt, das ich fantastisch finde, die Intrigen der Politik, als er sich da darüber ergötzte, wie man in der Politik lügen müsse, oder das hat mich ehrlich gesagt eben doch etwas getroffen und ich wollte dagegen schreiben und ich habe in diesem Buch gegen diese These geschrieben.
Sie haben die Fragen gerade selbst aufgeworfen, dann fangen wir doch einmal bei dem Kompromiss an. Der gutschweizerische Kompromiss, das ist etwas, das zu unserem Land, zu unserer Politik gehört hat. Vielleicht wird sich das ändern, das wissen wir nicht, aber wie halten Sie das aus? Die Frage dieser Schülerin, dieser Gymnasiastin, was ist die Antwort darauf? Wie hält man das aus? Psychisch. Darunter irgendwie nicht wirklich das durchsetzen zu können, was man eigentlich denkt oder möchte.
Wenn ich es jetzt mal abstrakt angehe, muss ich sagen, ich habe eine Überzeugung. Ich bringe ein Beispiel. Ich habe die Überzeugung, der Verkehr sei, der Güterverkehr sei von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Also ich bringe jetzt ein simples Beispiel. Muss ich, um das erreichen zu können, einen Kompromiss nach dem anderen machen? Also beispielsweise die Steuer, die die Lastwagen bezahlen müssen. Ich selbst hätte sie lieber höher, aber das war ein Kompromiss mit der Europäischen Union und im Bundesrat und im Parlament, dass sie eine bestimmte Höhe hat. Es gibt zahlreiche weitere Kompromisse mit der Folge, dass der Verkehr nur teilweise verlagert kann. Aber da muss ich mir sagen, hätte ich das alles nichts gemacht, wäre er noch viel weniger verlagert worden. Also ist der Kompromiss eine Garantie dafür, dass ich meinem Ziel näher komme. Oder? Aber mit dem Kompromiss kann ich vielleicht das ganze Ziel nicht erreichen, aber ich kann verhindern, dass eine noch schlechtere Lösung gefunden wird. Und von einem solchen Kompromiss kann ich überzeugt sein und kann den auch kommunizieren. Und sobald man einen Kompromiss in der Öffentlichkeit gegenüber den eigenen Wählern, die vielleicht höhere Ansprüche hätten, kommunizieren kann, dass man zeigen kann, deswegen und sonst wäre es, dann finde ich ein Kompromiss keine Last. Ein Kompromiss ist eigentlich nie eine Last, denn wenn er einen psychisch dermaßen belasten würde, dass man ihn nicht mehr eingeht, dann geht man nicht mehr ein. Das bin ich letztendlich auch. Oder? Ich habe beispielsweise im Thema Verbandsbeschwerderecht, habe ich gesagt, also wir haben das Verbandsbeschwerderecht, das wurde etwas geändert, gestraft und nun kommt eine Initiative einer politischen Partei, die will es praktisch abschaffen. Nun hat es geheißen, will man nochmals einen Kompromiss machen, damit diese Partei, die FDP Zürich, ihre Initiative zurücktritt. Dann habe ich gesagt, nein, also weitergehen wir nicht mehr. Jetzt heißt es dann halt ja oder nein. Das heißt, man kann Kompromiss ja auch, man muss nicht jeden Kompromiss eingehen.
Ich sehe im Kompromiss eine äußerst positive Qualität, die auch weit über die Politik hinausgeht. Unser ganzes Zusammenleben besteht ja dauernd aus Kompromissen. Und im engeren Sinn politisch glaube ich, dass eine der hohen Qualitäten der Schweizer Politik seit jeher fast, wobei jeher, sagen wir seit 1848 auf jeden Fall, auf dem sehr stark, und zwar stärker als in anderen Staaten, auf Kompromissen besteht. Das geht ja so weit, dass man manchmal meint, es sei ein verwalteter Staat statt ein regierter Staat, weil dauernd alles Kompromiss in Kompromissform zurecht geregelt wird. Ich muss sagen, mir gefällt das. Ich war in jüngeren Jahren nicht ganz dieser zarten Ansicht, aber ich habe mich immer mehr daran gewöhnt, beziehungsweise ich habe Geschmack daran gefunden. Sie hat so etwas außerordentlich Stabilisierendes, Demokratisches und vor allen Dingen Friedenerhaltendes. Und das schätze ich doch sehr hoch ein und ich habe gar nichts gegen Kompromiss. In der Literatur übrigens ist der Kompromiss der falsche Ansatz.
Eben, das nimmt mich aber, würde mich noch interessieren, weil die Kompromisslosigkeit gilt ja als ein hoher gesellschaftlicher Wert. Also Automobile, die werden angepriesen, sie seien kompromisslos. Weiß gar nicht recht, was das heißt. Aber vielleicht sind die Automobile mit der Literatur hier.
Nein, ich meine es so, das ist das vorher schon Gesagte, weil eben das je einzelne literarische Werk sich in der Simulation befindet und nicht Realitäten schafft, die dann unverrücklich dastehen. Der Vater ist eben nicht tot, ich wiederhole mich. Darum ist natürlich eine Kompromisslosigkeit im Durchspielen einer Modellform zum Beispiel möglich. Borges zum Beispiel hat ein Modell nach dem anderen durchgespielt, bis zum geht nicht mehr. Und jede einzelne Geschichte ist in sich abgeschlossen und kann nachher auch wieder weggeworfen werden, wird sogar von Borges selber weggeworfen. Das ist eben als Denkanstoß. Natürlich muss man, wenn man Kompromisse eingeht, muss man natürlich die sozusagen kompromissloseren Alternativen durchdacht haben. Sonst macht der Kompromiss keinen Sinn. Und die Literatur, ich kopple das jetzt nicht direkt an die Politik, die Literatur ist natürlich eher auf der Seite der Versuchsanordnungen, die etwas Bestimmtes ganz möglichst radikal und bis ins Letzte durchspielen. Aber eben spielen. Literatur ist ein Spiel, immer ein Spiel. Und auch die ernsteste Literatur, auch der Faust, sind Spiele. Und wenn wir nicht spielen können und uns einlassen bei dem je einzelnen Werk auf seine spezifischen Spielregeln, denn jedes Buch und jedes Theaterstück teilt dir seine Spielregeln implizit und manchmal sogar explizit mit. Wenn man das nicht mitmacht, dann ist man verloren. Aber es ist eben ein Spiel geblieben, während Politik sich natürlich in einem Raum bewegt, wo das Spiel aufhört, wo es ganz ernsthaft um die Wurst und um Leben und Tod geht.
Wo gehören die beiden Spielarten, darf ich ja jetzt nicht sagen, wo gehören Politik und Literatur zusammen? Wo gibt es die Berührungspunkte, wenn es sie denn überhaupt gibt?
Ich sag mal, in der Kommunikation, ein wichtiger Teil, ein sehr großer Teil der Politik ist ja die Überzeugungsarbeit, die Kommunikation. Also erklären, was man selber gerne möchte, erklären, was man erreichen will, was man erreichen kann, warum man es nicht erreichen kann. Oder eine Überzeugung, also Genossen, Anhänger zu finden für eine eigene Überzeugung. Also die Kommunikation spielt in der Politik eine Riesenrolle und ich staune, übrigens die Herausgabe eines Buches ist ja auch Kommunikation und als ich das präsentierte den Medien, dann kam natürlich als erstes die journalistische Frage, warum haben Sie dann überhaupt noch Zeit, ein Buch zu schreiben? Den Blog, den ich betreibe, immer wieder, wieso erlauben Sie sich überhaupt die Zeit zu nehmen, einen solchen Blog zu führen? Und das übersieht, dass ein Regierungsmitglied nicht an einem Schreibtisch hockt und einfach ständig Entscheide unterschreibt, sondern er bewegt sich ja in einer Gesellschaft, die er überzeugen möchte.
Ja. Und ein Teil dieser Gesellschaft und der Teilnahme dieser Gesellschaft ist Literatur. Es gibt selbstverständlich viele Berührungspunkte und Überschneidungspunkte. In der Tat ist Literatur gar nicht, überhaupt nichts anderes als Kommunikation beziehungsweise der Versuch zu ihr. Das Problem der Dichter ist ja, dass sie nicht einsam bleiben möchten und also eine Sprache suchen, die von den anderen auch verstanden wird. Ich bin zum Beispiel der tiefen und ernsten Ansicht, dass ein Buch gar nicht existiert, bevor es gelesen wird. Das Buch wird erst fertig, wenn es der Leser gelesen hat und dieser Kommunikationsvorgang eingesetzt hat. Nun ist unser Problem, dass wir ja gar nicht frei verfügen über unsere Kommunikationsmittel, sondern alle Literatur ist von Leuten geschrieben, die aus irgendwelchen inneren Gründen in der Regel dazu verurteilt sind, sozusagen vom allgemeinen Mainstream-Sprechen irgendwie abgeschoben und abgedrängt zu sein. Es reicht nicht aus, es macht weh, das Mainstream-Sprechen. Und sie sprechen anders und sie sprechen unfreiwillig anders. Und jetzt geht es darum, sozusagen sein Anderssein so auszutarieren, dass es noch kommunizierbar ist.
Kann ich aber noch hinzufügen, dass wir jetzt nicht einfach sagen können, hier die Politik, dort die Literatur, sondern das geht natürlich nahtlos ineinander über. Es gibt nicht die Literaten und es gibt nicht die Politiker. Es gibt Literaten, die sehr direkt politisch sind, also deren Literatur eigentlich ein politisches Pamphlet ist.
Natürlich.
Ich muss jetzt zu lange suchen, bis mir Beispiele in den Sinn kommen, die also sehr, sehr konkret sich bis hin in die Tagespolitik in ihren Romanen einmischen, sie dort thematisieren. Und es gibt dann solche, die dann vielleicht eine Sprache sprechen, die Leute auf einer ganz, oder die Leser und Leserinnen auf einer ganz anderen Ebene anspricht, sie auch politisiert, aber nicht in einem engeren Sinne, sondern sie sich in ihrer Stellung in der Gesellschaft, wie die Gesellschaft, ihre Mängel, wie sie aussehen sollte, wir Menschen, wie wir uns verhalten sollten, solche Wirkungen hat. Und es gibt umgekehrt nicht nur die Politiker, die sagen, Verordnung XY müssen wir den Absatz 2 jetzt rausstreichen, sondern auch solche, die sich vielleicht nicht nur in einem politischen Klartext äußern, sondern durchaus aus Literarisches. Ich denke zum Beispiel der Václav Havel oder Meri, ja. oder ein ungarischer Präsident, die als Politiker auch sich durchaus nicht in einer direkten Sprache, sondern ich sage jetzt in einer literarischen Sprache ausgedrückt haben und vieles damit bewirkt haben.